Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Helen Hemingway und Hesse sind das Alliterationstrio, das die Themen des heutigen Büchermarktes intoniert. Helen, das ist die britische Autorin Helen Ferguson, die unter dem Namen ihrer Hauptfigur Romane schrieb. Hesse, das ist der deutsche Autor, der als Schweizer 1947 den Literaturnobelpreis erhielt und in dessen Namen die Literarische Gesellschaft Karlsruhe alle 2 Jahre einen Preis vergibt. Und Hemingway ist eben Hemingway, auch in neuer Übersetzung. Wem die Stunde schlägt, ist einer der bekanntesten Romane des amerikanischen Reporters, Hochseefischers und Nobelpreisträgers. Stiere, Kriege, Schnäpse. Die Ingredienzen seiner Romane und Geschichten waren auch die seines Lebens. In »Wem die Stunde schlägt« kommt alles zusammen. Die Liebe zu Spanien, Erfahrungen im Bürgerkrieg und der Whisky. Nach über 80 Jahren liegt »Wem die Stunde schlägt« nun in einer Neuübersetzung von Werner Schmitz vor. Ob das Werk des Nobelpreisträgers in heutigen Kriegszeiten womöglich so aktuell und lesenswert ist wie 1940, das weiß unser Kritiker Tobias Lehmkuhl.
Ernest Hemingway hat immer wieder gesagt, dass er Mark Twains Huckleberry Finn für den größten amerikanischen Roman halte. Und tatsächlich kann man Twains Einfluss überall in Hemingways Büchern ausmachen. Denn nur scheinbar ist sein Werk reine Erwachsenenliteratur. Der Alkohol, der Ennui, der selbstmörderische Zug vieler seiner Helden, das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite sind seine Romane Abenteuerromane. Romane, die vom Kampf mit der Natur erzählen, wie man ihn sich zumindest als jugendlicher Junge, zumindest im 20. Jahrhundert, erträumt. Romane, in denen der Krieg immer etwas Abenteuerliches an sich hat. So erinnert der Held von »Wem die Stunde schlägt«, Robert Jordan, wenn er zu Anfang des Romans im Gebüsch versteckt nach Feinden späht, an einen Indianer auf Kriegspfad. Allerdings liegt Jordan in den Bergen Kastiliens und dort gibt es keine Indianer, sondern nur Moros, die Soldaten Francos, die das Land von Nordafrika aus nach und nach einnehmen.
Er lag flach auf dem braunen, mit Kiefernnadeln bedeckten Waldboden, das Kinn auf den verschränkten Armen, und hoch über ihm wehte der Wind in den Wipfeln der Kiefern. Wo er lag, senkte der Hang sich sachte, doch unterhalb ging es steil hinab, und er sah das Dunkel der geteerten Straße sich durch den Pass winden. Neben der Straße war ein Bach, und weit hinten am Pass sah er eine Mühle am Bach und das vom Wehr stürzende Wasser weiß im Sonnenlicht.
Robert Jordan kämpft als Freiwilliger auf Seiten der Republikaner im Spanischen Bürgerkrieg. Als Sprengstoffexperte hat er die Aufgabe, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Brücke zu sprengen. Dabei helfen soll ihm eine Gruppe Partisanen, die sich hinter den feindlichen Linien in den Bergen versteckt hält. Zu dieser Gruppe gehört ein 19-jähriges Mädchen namens Maria, das von Soldaten der Franco-Truppen vergewaltigt wurde, bei einem Überfall der Partisanen aber freikam und sich ihnen anschloss. Sie verliebt sich in Robert Jordan und er verliebt sich in sie. 3 Tage währt ihre Liebe, so lang wie der Einsatz Robert Jordans in den Bergen dauert. 3 Tage, die auf über 600 Seiten als großes Drama entfaltet werden. Ein Drama, in dem es neben der Liebe um Mut und um Wahrhaftigkeit geht, aber auch darum, wie der Krieg sowohl auf Seiten der Frankisten als auch auf republikanischer Seite zu unmenschlicher Brutalität führt.
Sie brüllten und knüppelten und stachen, und Männer kreischten wie Pferde in einem brennenden Stall. Und ich sah den Pfarrer mit hochgezogenem Rock über eine Bank steigen und Männer, die ihn verfolgten, mit Sicheln und Mähmessern nach ihm ausholen. Und dann bekam einer seinen Rock zu fassen, und es ertönte ein Schrei und noch ein Schrei, und ich sah 2 Männer mit Sicheln auf seinen Rücken einhacken, während ein dritter ihn am Rocksaum festhielt und der Pfarrer die Arme hochriss und sich an eine Stuhllehne klammerte.
Wem die Stunde schlägt, gilt als Hauptwerk Ernest Hemingways. Es ist auf jeden Fall sein längstes und ambitioniertestes. Immer wieder zeigt sich in dem Roman der Meister der Kurzgeschichte, etwa wenn er mit wenigen plastischen Strichen eine Landschaft schildert oder große emotionale Konflikte in knappe Dialoge fasst. Gerade die Szenen, in denen es um die Gräuel der beiden Kriegsparteien geht, sind von großer Intensität und Reportern und Autoren auch heute zweifellos noch Vorbild, wenn sie von den Kriegen und Folterkellern der Gegenwart berichten. Völlig aus der Zeit gefallen aber wirkt Hemingways Frauenbild. Unentwegt wird Robert Jordans geliebte Maria mit einem Fohlen oder einem Kaninchen verglichen, und damit noch schwächer und kleiner gemacht, als sie ohnehin schon ist. Zudem heilt der Sex mit Robert Jordan sie in diesem Buch vom Trauma der Vergewaltigung, eine hanebüchene psychotherapeutische Fiktion. Wie überhaupt die Darstellung der Liebe und des Sex in ihrer Peinlichkeit schwer erträglich ist, inklusive des Gesprächs, das hinterher mit der Partisanenmutter Pilar darüber geführt wird.
Maria, sagte Pilar, jetzt und aus freien Stücken, hörst du mich? Sag etwas. Nein, sagte das Mädchen leise, nein und nein. Du sprichst jetzt mit mir, sagte Pilar, sag irgendetwas, du wirst sehen, sprich jetzt. Die Erde hat gebebt, sagte Maria, ohne die Frau anzusehen. Wirklich, ich kann es dir nicht erzählen. So, sagte Pilar, und ihre Stimme war wieder warm und freundlich und ohne Drängen. Aber die kleinen Schweißtropfen auf ihrer Oberlippe und ihrer Stirn entgingen Robert Jordan nicht. So war es also. Das war es also. Es ist wahr, sagte Maria und biss sich auf die Lippe.
Gerade in der Darstellung des Kriegs war Hemingways Roman in seiner Zeit wichtig und bedeutsam. Es ist nicht verwunderlich, dass er zum Bestseller wurde und auch in seiner abenteuerlich spannenden Grundstruktur samt reichlich Liebesschmelz für den bald darauf entstandenen Hollywood-Film mit Gary Cooper und Ingrid Bergman eine dankbare Vorlage lieferte. Auch wenn Werner Schmitz eine Neuübersetzung vorgelegt hat, die weitaus präziser ist als die von Paul Baudisch aus dem Jahr 1941, nach inzwischen 83 Jahren wirkt »Wem die Stunde schlägt« heute in vielerlei Hinsicht ein wenig angestaubt.
Das meint Tobias Lehmpuhl über Ernest Hemingway, »Wem die Stunde schlägt«. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Werner Schmitz, Rowohlt Verlag, 624 Seiten, kosten 30 Euro. Wie Hemingway hatte auch die britische Schriftstellerin Helen Ferguson immer wieder Suchtprobleme. Ihr Vater erschoss sich, ihre beiden Kinder kamen ums Leben und sie erlebte auch eine Ehe voller Gewalt und Vergewaltigung. Das legt ihr Roman Let Me Alone von 1930 nahe. Doch befreit sich die Hauptfigur Anna Cavan schließlich von ihrem tyrannischen Ehemann. Helen Ferguson nahm 1940 den Namen ihrer eigenen Figur an und sogar, soweit möglich, deren Aussehen. Schreibend überwand sie so psychische Versehrtheit und jahrzehntelange Heroinabhängigkeit. Christoph Hacker stellt die deutsche Erstausgabe ihres bahnbrechenden Prosadebüts Asylstück vor.
Mit der Abschaffung ihres Namens aus erster Ehe legte Anna Cavan zugleich ab, wie sie bisher geschrieben hatte. Mit Asylum Peace betritt die sich neu erfindende Autorin erstmals spektakulär die Bühne und das liest sich so.
Irgendwo auf der Welt habe ich einen unerbittlichen Feind, wenngleich ich seinen Namen nicht kenne.
Damit sind wir mitten in der bedrohlich paranoiden, psychotisch-depressiven Welt Anna Cavans. Was nun unter dem zu wörtlich übersetzten Titel Asylstück und andere Geschichten irreführend eher nach Theater, nach Migration und Asyl klingt, beruht auf eigenen Erfahrungen der Autorin. Asyl meint hier geschlossene Anstalt. Dort spielen 8 der 21 Prosatexte. Erst 3 Jahre zuvor, 1937, war diese abgeschottete Sphäre in den USA durch Millen Brand zum viel diskutierten Gegenstand moderner Literatur geworden. Anna Cavan entwickelt die Gattung als eine Vorläuferin der antipsychiatrischen Bewegung weiter. Damit nimmt sie nicht nur Literatur wie von Sylvia Plath oder Anne Sexton vorweg, sondern erinnert auch an Klaus Manns 1937 erschienenes Porträt des geisteskranken Ludwig II., Vergittertes Fenster. Gitter, Zwang, Täuschung, Angst. Das ist das Wesen der Psychiatrie, wie Cavan sie beschreibt, dabei eindrücklich Innenwelten sowohl der Insassen als auch von Ärzten, Angehörigen und Personal gestaltend. Herzzerreißend, wie die Weggesperrten keinen Weg ins Freie mehr sehen. Im Asylstück 8 glaubt die junge Patientin Frieda, ihr Mann hole sie zurück nach Hause, doch der liefert sie nach einer Spazierfahrt erneut der Anstalt aus, gegen ihren Widerstand.
Er versuchte, sich ihrer Finger zu entledigen. Aber er bekommt ihre Hände nicht zu fassen, die ihn wie verzweifelte Spatzen umschwirren und sich an seinem Ärmel, seinem Revers, seiner Krawatte und sogar seinem Gesicht festkrallen. Er kann nichts weiter tun, als sich schweigend dieser kratzenden, schlagenden Hände zu erwehren und sich angewidert taub zu stellen angesichts der schrillen Stimme, die das Innere des geschlossenen Wagens mit nicht enden wollenden, unartikulierten Wehklagen erfüllt.
Ein Patient entkommt mit dem Boot von der Klinik aus über den Genfer See in die Freiheit nach Frankreich. Eine Szene, die an Charles Ferdinand Ramus erinnert. Doch da überkommt ihn Verzagtheit und er rudert zurück. Die drohende Zwangseinweisung ist Thema der vielleicht stärksten Erzählung, die Vorladung, in der Realität durch rätselhafte Vorgänge untergraben wird. Auch in »Ende in Sicht« sieht sich die Ich-Erzählerin wie eine Verurteilte, die Kraft amtlicher Verordnung aus dem Verkehr gezogen werden soll.
»Wird denn niemand etwas unternehmen?« möchte ich schreien. »Wird denn nichts getan, um mich zu retten? Sie können doch nicht zulassen, dass ich auf diese Weise vernichtet werde. Es muss doch eine Nachricht eintreffen, die besagt, dass alles bloß ein Irrtum war.«
Selten hat die Rede von Literatur, die kafkaesk sei, eine solche Berechtigung wie im Falle Kevin. So wird ein rätselhaftes Schloss, zugleich Gefängnis, hier zum Schauplatz der unheimlichen Eingangserzählung »Das Muttermal«. Im Roman »A Scarcity of Love« kehrt das Motiv wieder. Wie bei Kafka geht es um das Individuum, das ohnmächtig in eine zerstörerische, bürokratische Maschinerie gerät, aus der es kaum ein Entrinnen gibt. Zwei der Erzählungen sind ebenfalls mit juristischen Termini überschrieben, Klage erheben und die Vorladung. Auch die Skizze bei Nacht ist davon durchsetzt.
Nach welchen Gesetzen wurde ich ohne mein Wissen angeklagt und verurteilt? Obendrein zu einer so schweren Strafe, wenn ich nicht einmal weiß, wessen man mich beschuldigt und anklagt. Aus einem wilden Impuls heraus will ich protestieren, eine Anhörung verlangen, mich einem solchen Unrecht nicht länger unterwerfen.
Nachdem der Diaphanes Verlag Kevins apokalyptischen letzten Roman »Eis« unbegreiflich ohne Nachwort herausgebracht hat, ist diesmal ein Beitrag ihrer verdienten Übersetzerin Helma Schleif bereichernd. Noch schöner wäre es gewesen, das Geleitwort der Verlegerlegende Peter Owen zur englischen Edition dem deutschen Publikum nicht vorzuenthalten. In Anna Kevins verstörend albtraumhafte Welt einzutauchen, gehört zu den faszinierendsten Leseerfahrungen überhaupt. So bleibt das Staunen, wieso diese grandiose emanzipierte Einzelgängerin nicht längst als eine der außergewöhnlichsten Autorinnen ihres Jahrhunderts gewürdigt wird.
Christoph Hacke hat uns Anna Kevins Asylstück und andere Geschichten vorgestellt. Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort von Helma Schleif. Diaphanes Verlag, 160 Seiten, 20 Euro. Sie ist mit gut 7000 Mitgliedern die größte literarische Vereinigung Mitteleuropas. Die Literarische Gesellschaft Karlsruhe. Unter vielfältigen Aktivitäten sticht eine hervor. Die Vergabe des Scheffel-Preises, vergeben an Schulen für das beste Deutschabitur. Wer gewinnt, erhält eine 5-jährige Mitgliedschaft in der Literarischen Gesellschaft, kostenfreie Teilnahme an deren Veranstaltungen und ein Abo ihrer Literaturzeitschrift. Und auch nach den 5 Jahren bleiben bis zu 20% der ehemaligen Abiturienten Mitglied in der Gesellschaft. Ein Beispiel für nachhaltige Nachwuchsförderung. Gefördert werden aber auch Autoren und Autorinnen. Für sie gibt es den Hermann-Hesse-Preis. Ich habe den Literaturwissenschaftler und Vorsitzenden der Gesellschaft gefragt, inwieweit der Hesse-Preis literarische Nachhaltigkeit fördert.
Das ist auch ein Förderinstrument für jüngere Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und das haben wir auch ganz bewusst so gemacht, dass wir immer einen Förderpreis vergeben. Das heißt also auf der einen Seite, und das ist ja die Geschichte des Hermann-Hesse-Preises, Hermann Hesse hat sein Einverständnis noch gegeben, da sind wir natürlich ganz stolz drauf. Es gibt eine Postkarte, ich bin einverstanden, dass der Preis meinen Namen trägt. Und das war ja in den 50er Jahren, so 4 Jahre vor seinem Tod. Er hat sich an den ersten beiden Jurys auch beteiligt. Er hat zum Beispiel Peter Weiß vorgeschlagen, was ganz interessant ist. Und von daher ist es auf der einen Seite natürlich ein Preis, der den Namen von Hermann Hesse immer weiter transportiert für andere Generationen, obwohl Hesse, muss man ja ganz auch eigentlich sagen, hat es so nicht nötig, er ist immer noch Schullektüre, er ist ja präsent und es gibt immer wieder auch Renaissancen und hat immer noch hohe Auflagen, Also von daher ist es für uns natürlich eine Erinnerung an einen großen Namen und auf der anderen Seite ein Förderinstrument.
Genau, Sie zeichnen aus mit einem Förderpreis und einem Hauptpreis. Ja. Wie unterscheiden die sich? Wird dort ein bestimmtes Werk ausgezeichnet oder ein Autor mit seinem Gesamtwerk?
Der Förderpreis ist für Autorinnen und Autoren, die 2, 3 Werke gehabt haben und also schon sich auch einen kleinen Namen gemacht haben. Da passen wir schon genau von der Jury auf, dass wir als Autorinnen und Autoren auszeichnen beim Förderpreis jetzt, wo wir glauben, dass da ein Entwicklungspotenzial da ist. Bei den Hauptpreisen geht es mal so, dass wir nicht das Lebenswerk auszeichnen, ganz bewusst nicht. Wir sind in den mittleren, sage ich jetzt mal, Bereichen auch dann also des schriftstellerischen Werkes. Also das waren jetzt Frau Salzmann, das ist Iris Hanika, das ist Thomas Hettche, Christian Kracht, Klüssendorf, Annette Pehnt in den letzten Jahren. Da sieht man jetzt schon, das sind Autorinnen und Autoren zwischen 40 bis 55, ganz bewusst, die noch also mit Sicherheit, hoffen wir, weitere Werke produzieren.
Sie haben jetzt gerade gesprochen von Entwicklungsmöglichkeiten. Wenn Sie Förderpreisträger oder Preisträgerinnen haben, vermuten Sie dort eine Entwicklungsmöglichkeit in diesem Werk. Was tut denn die literarische Gesellschaft, die diesen Preis jetzt verleiht, darüber hinaus? Also ich sage jetzt mal Stichwort Nachhaltigkeit. Man vergibt einen Preis, hofft, dass sich dann etwas entwickelt. War es das oder gibt es noch weitere Aktivitäten?
Naja, erstmal mussten wir in den letzten Jahren sehen, dass wir diesen Preis aufrechterhalten können. Und wir mussten sehen, dass wir diese Stiftung, die ein gewisses Stiftungskapital hat von 330.000 Euro, da können Sie jetzt schon sehen, also es ist nicht ganz einfach, die Mittel zu kriegen. Hauptpreis 15.000 und der Förderpreis 5.000. Da hat man noch einen gewissen Aufwand. Also wir rechnen immer alle 2 Jahre mit 25.000 Euro, die wir ja erst mal zusammen bekommen müssen. Es ist ein absoluter Bürgerpreis, auch das zeichnet diesen Preis aus. Das sind Bürger gewesen in Mitte der 50er Jahre, die das gegründet haben. Und das ist auch immer ein Kampf darum, dass wir diesen Preis also weiter auszeichnen können. Und das Nachhaltige, es ist ja ein Segment, die literarische Gesellschaft, ich sage das auch mit einem gewissen Stolz, ist ja die größte literarische Gesellschaft in Deutschland mit über 7.000 Mitgliedern, also eigentlich in Europa. Das hat auch historische Gründe, weil wir hier in der Schularbeit ganz stark sind und unsere Aufgaben haben, auch im digitalen Bereich. Das andere ist natürlich, dass wir Kontakte haben mit den Autorinnen und Autoren, die ausgezeichnet werden. Sie werden auch mit neuen Büchern eingeladen zu lesen gegen Honorar in unserem Literaturprogramm. Und das heißt, wir passen schon auf, dass der Kontakt bleibt, ja.
Gut, nun hat Hermann Hesse zugestimmt, dass dieser Preis in seinem Namen vergeben wird, weil, ich zitiere ihn jetzt, dieser Name immerhin an Vergangenheit und Tradition erinnern wird. Ja. Hat denn das Werk der ausgezeichneten Autoren irgendetwas mit dem Werk von Hesse zu tun? Ist das eine Art Bedingung? Wo ist da die Verbindung zwischen dem Namensgeber dieses Preises und den ausgezeichneten Autoren?
Hermann Hesse ist natürlich ein Schriftsteller, der hat eine lange Tradition gehabt. Ich sehe ihn auch als politischen Schriftsteller. Er hat in der Emigration vielen geholfen in der Schweiz, weil er auch einen Namen hatte. Und von daher ist es eigentlich ist es einfach, Bezüge zu Hermann Hesse zu kriegen. Er ist nun mal ein Schriftsteller, ein deutschsprachiger Schriftsteller. Er hat 1947 den ersten Nobelpreis nach dem Krieg bekommen als deutschsprachiger Schriftsteller, aber als Schweizer Staatsbürger, der er ja war. Ab und zu haben wir Jurymitglieder, die suchen dann nach diesem Hermann Hesse Bezug. Wir hatten das auch jetzt bei der Veranstaltung, bei der Preisvergabe in Karlsruhe, wo dann also auch die beiden Preisträger dann auch gesagt haben, was sie mit Hermann Hesse verbinden. Das ist dann immer ganz spannend. Es muss aber nicht sein. Also der Hermann Hesse Preis muss jetzt nicht in einem ganz bestimmten Sinne einen Bezug haben zu jetzt dem Werk von Hesse, was aber leicht wäre. Eigentlich kann jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin auch leicht konstruieren.
Kann denn die Literarische Gesellschaft Karlsruhe über die Vergabe des Preises hinaus etwas tun für die Verbreitung oder das im Bewusstsein halten des Werkes von Hermann Hesse?
Alleine durch den Preis, durch den Namen, alle 2 Jahre natürlich auch das Bewusstsein immer wieder da ist, aha, da gibt es einen Preis in seinem Namen. Hermann Hesse kann ich also mit Sicherheit sagen, trotz aller Umbrüche und aller Fragen, die wir heute gesellschaftlich haben, ob das der Krieg ist, ob das Gendersachen sind, ob das Trans ist. Er hat ja zu allem auch was geschrieben. Also das heißt, also er bleibt aktuell und ich sehe das also als Aufgabe. Klar, er ist auch Bestandteil unserer Dokumentation und an unserem Museum. Wir haben ja noch ein Museum hier in Karlsruhe. Da ist er auch in dem Sinne präsent und er ist auch bei Führungen präsent. Also von daher, der Preis wirkt mit, dass sein Werk nicht nur in Erinnerung bleibt, sondern tatsächlich auch aktuell gelesen wird.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Und nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Huck.